Grüß Sie, mit meinem Gast heute bin ich verbunden in die Schweiz nach Zürich. Es ist Erik Bergkraut. Herr Bergkraut, was war das Beste am Tod Ihrer Frau?
Tja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das Beste daran war, dass ich die Gelegenheit hatte, und nicht nur ich, auch die Nächsten, sie zu begleiten, so gut es nur Menschen möglich war, bis an diese ominöse Grenze, in der es wirklich auf dieser Welt zumindest keine Gemeinsamkeit mehr gibt.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Erik Bergkraut, Filmemacher, Schauspieler und Schriftsteller.
Ein harter Einstieg in die Sendung, aber vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben, Herr Bergkraut.
Keine Frage. Ich glaube, dass es auch ein Gewinn fürs Leben sein kann, sich mit der Endlichkeit nicht pausenlos, nicht ununterbrochen, aber grundsätzlich schon zu beschäftigen. Ich glaube, einen anderen Menschen zu begleiten auf dieser letzten Strecke ist ja auch immer eine Gelegenheit, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen.
Aufgeschrieben haben Sie es noch ein bisschen anders sogar in Ihrem Buch 100 Tage im Frühling, Geschichte eines Abschieds. Da steht drin, das Beste an deinem Tod ist, dass ich nicht mehr fürchten muss, du könntest sterben. Haben Sie also jetzt mehr oder weniger Angst vor dem Sterben, seit Sie Ihre an Krebs erkrankte Frau, die Schriftstellerin Ruth Schweigert, begleitet haben?
Ich finde es ganz schwierig, darüber eine Prognose abzugeben, wie man selber sich in einer derartigen Situation verhalten würde. Ich bin voller Bewunderung dafür, wie Ruth Schweigert diesen Weg gegangen ist. Und ich glaube, so ein ganz klein bisschen, also ich kriege nicht wenig Post übrigens von Menschen, das ist mir dann fast zwei Kategorien zu hoch, die mir sagen, die Lektüre macht mir die Vorstellung meiner Endlichkeit ein bisschen leichter. Ich bin vorsichtig und kann das nicht für mich einfach so sagen, ja, aber es war eine Begegnung mit der Endlichkeit, die schon ein bisschen sanfter gemacht hat für mich selber, diese Perspektive. Aber dass es mir die Angst genommen hätte, das wäre mir zu groß als Satz.
Zumindest sanfter, das ist ja schon eine schöne Aussage.
Ja.
Würden Sie sich generell als eher furchtsamen oder furchtlosen Mensch beschreiben?
Also ich liebe schon das Abenteuer. Ich liebe es, unterwegs zu sein, und ich liebe es auch, mit den ängstlichen Anteilen, die ich ganz bestimmt auch habe, ein bisschen zu spielen und mich denen nicht einfach zu überlassen. Also sozusagen eine Ängstlichkeit ist mir überhaupt nicht fremd, aber ich schaffe es, glaube ich, schon im Allgemeinen, mich dieser Angst, dieser Ängstlichkeit nicht zu überlassen, weil ich nicht glaube, dass sie der beste Ratgeber ist und Begleiter durchs Leben.
Wovor haben Sie Angst, wenn überhaupt?
Ich hätte Angst, meine Söhne jetzt allein zu lassen. Ich versuche so ein bisschen die abwesende Mutter, also einer ist 17 Jahre alt. Ich versuche ein bisschen, im Wissen darum, dass ich das nicht schaffen kann, auch die Mutter abzudecken. Gleichzeitig soll er sich auch lösen mit 17. Und ich weiß, dass ich hier noch einiges zu leisten habe und gerade stehen muss und auch nicht in der Trauer, die ich zum Teil doch sehr heftig empfunden habe, versinken darf. Das beschäftigt mich, aber das gelingt schon eigentlich ganz gut und auch sehr, sehr gemeinschaftlich.
Auch als Filmemacher haben wir Sie gerade schon vorgestellt. Über die Filme reden wir nachher noch ausführlicher. Aber
gerne.
Haben Sie auch darüber nachgedacht, diese 100 Tage im Frühling, die Sie Ihre Frau begleitet haben, im Bild festzuhalten?
Nein. Also es gibt ein paar Fotos. Ich habe gerade heute einer Kollegin habe ich eins gezeigt und nach langer Zeit zum ersten Mal es mir wieder angeschaut. Ruth Schweigert, die auf diesem Bett mitten im Wohnzimmer lag, sich nicht mehr bewegen konnte, aber der Geist war hellwach, ganz präsent. Und da gibt es ein paar Fotos. Ich lege meine Wange auf ihre Wange. Und das ist dann wirklich, da beginnt die Privatheit. Diese Frage hat mich natürlich dauernd beschäftigt. Was ist privat, was ist intim, was nicht? Und das Mittel des Filmes habe ich nicht auch nur erwogen, um diesen Prozess zu begleiten und zu beschreiben.
Auch diese Abgrenzung eben des Privaten thematisieren wir nachher noch. Wenn Sie jetzt einfach nur an Ihre Frau denken, an Ruth Schweigert, welches ist das erste Bild von ihr, das Sie vor Augen haben?
Ich schließe die Augen, ich sehe ein sehr schönes Gesicht, ich sehe sehr gleichmäßige, schöne Lippen, ich sehe sehr schöne Augen und ich sehe eine schöne Frau, die mir erhalten geblieben ist und eigentlich gar nichts anderes.
Hm. In Deutschland ist Sterben, ist Tod sehr oft noch ein Tabuthema. Ist das in der Schweiz eigentlich anders, wo zum Beispiel eben schon seit Jahrzehnten, ich glaube seit 4 Jahrzehnten, ist assistierter Suizid bei Ihnen möglich, wird auch immer wieder besprochen und anders praktiziert. Spricht man da auch anders über das Sterben, offener?
Interessante Frage. Die Schweiz ist ja ein sehr konservatives Land, bekanntlich. Und tatsächlich, Sie haben recht, es gibt die Möglichkeit durch die Organisation Exit, allerdings nur, wenn das ärztlich wirklich bestätigt ist, sozusagen, dass es keine Heilungschance gibt, gibt es die Möglichkeit, den Tod selber herbeizuführen. Ich habe eine Schwester, die sich dafür angemeldet hatte und ich war auch ein bisschen ihr Begleiter. Und am Schluss hat sie das dann nicht gewählt, sondern ist im Krankenhaus gestorben. Und ich habe mir dann sagen lassen, dass sehr viele Menschen, die bei Exit sind, diese Option am Schluss gar nicht wählen, aber froh sind, dass es diese Option gibt. Aber ich glaube nicht, dass generell, übrigens gibt es auch jetzt in Frankreich genau darüber eine Diskussion über die Gesetzgebung. Nein, das glaube ich nicht generell. Was ich mit meinem Buch ein bisschen festgestellt habe, dass vielleicht, weil ich sehr zart auch den Abschied sozusagen meiner Ehefrau beschreibe, ein paar zärtliche Gesten beschreibe, dass vielleicht das im End of Life, ein Begriff, den ich ja lieber benutze als Sterbeprozess, dass also auch eine Sinnlichkeit geben kann, einen sinnlichen Austausch, das ist vielleicht ein Tabu, das merke ich manchmal an Reaktionen, das ist vielleicht überhaupt das wahre Tabu, das höre ich auch von Menschen, die in der Palliativpflege tätig sind. Das war ja lange ein Tabu, dass alte Menschen zum Beispiel ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit haben, aber möglicherweise unter bestimmten Umständen auch Menschen im End of Life.
Also das sind dann die eigentlichen Tabus, wobei auch bei uns die Möglichkeit ja relativ liberal sogar gestaltet ist, die Gesetzgebung, weil sich da einfach ganz viel nicht geeinigt werden kann von politischer Seite, wie das ist mit dem assistierten Suizid, auch ein Thema, das uns in Deutschland sicher immer weiter begleiten wird. 1:1, der Talk auf Bayern 2, heute mit Erik Bergkraut, der nicht nur über das Sterben seiner Frau geschrieben hat, sondern auch ein Buch zuvor über seine Familie nach oben, also Paradies möchte ich nicht, heißt das Buch. Ein Zitat daraus: Ich bin an 4 Orten so weit zu Hause, dass mein Name an der Tür steht und eine Zahnpasta bereit liegt. Nehmen Sie uns mit, welche Orte sind das und welchen würden Sie am meisten als zu Hause bezeichnen?
Ja, also ich muss dazu voraussagen, dass ich gar nicht so furchtbar wohlhabend bin und schon gar nicht aus so wohlhabenden Verhältnissen komme. Aber irgendwie habe ich mir das zurechtgebastelt, dass ich noch gestern, bevor wir uns unterhalten, Herr Parisius, war ich im spröden Nord-Bleniotal. Das ist nicht das Tessin der Seen und der Villen. Das ist so ein ganz kleines Bauerndorf, in dem ich schon lange zu Hause bin. Das kommt tatsächlich von meinen Eltern. Da baue ich ein kleines Studierzimmer. Ich nenne es Deposito di Libri. Da kommen Ruth Schweikerts Bücher. Die Bibliothek habe ich schon gebaut. Die hängt so an den Balken, an der Decke. Und das ist so ein kleiner, feiner Raum in alten Ruinenmauern. Mhm. Den will ich übrigens auch ein bisschen zur Verfügung stellen, weil Sie mich vorhin fragten, Erinnerungsstätten, da will ich ein bisschen einen offenen Raum gestalten, auch für Studentinnen und Studenten von Ruth. Bei Rade breche ich Italienisch und liebe es zu sein. Dann der zweite Ort ist in Paris, Rue Saint-Denis. Da habe ich mal, als ich vor Jahren als Schauspieler eine große Rolle im ZDF spielen durfte und ein bisschen Geld gemacht habe, habe ich 2 Mansarden gekauft an der Rue Saint-Denis. Unterdessen habe ich dann einen wunderbaren Blick über die Dächer von Paris und genieße das auch. Paris ist eigentlich eine Ansammlung von Dörfern. Und dieses Dorf ist zwar ein bisschen schick geworden und damit ein bisschen langweiliger und ein bisschen Airbnb verseucht, aber die Mauern sind verdammt stark und da bin ich also auch sehr gerne. Und Zürich war das Zentrum eigentlich meiner Arbeit und meines Wohnens. Und wenn ich da von 4 Orten gesprochen habe, ich wahrscheinlich ein bisschen geblufft und angegeben. Dass, ja, wahrscheinlich. Ich gebe es zu. Es steht tatsächlich an meinem Atelier, wo ich meine Filme montiert habe und manchmal auch schreibe. Da steht auch mein Name. Das ist auch in Zürich.
Und auch eine Zahnpasta im Atelier.
Ja, unbedingt. Also ich muss sagen, dass es manchmal in der Organisation schwierig ist, weil ich nicht mehr ganz weiß, in welchem dieser Orte noch welche Vorräte stecken. Genau. Ich bin gerne zu Hause, aber ich habe auch eine Unruhe in mir. Und die Tatsache, noch ein anderes Zuhause zu haben, macht es mir vielleicht leichter, in dem ersten mich ganz einzulassen.
Geschichte über viele Orte verteilt, liegt auch ein bisschen in der Familie. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Vater als Jude aus Wien geflohen, nachdem Hitler Österreich angeschlossen hat. Dann war der in Fremdenlegion, war interniert, dann auch in der Schweiz. Von diesem Teil Ihrer Familiengeschichte, wann und wie haben Sie davon überhaupt gehört? Weil viele aus der Nachkriegsgeneration, Sie sind Jahrgang 57, ja beklagen, dass da einfach nicht gesprochen wurde.
Nein, ich weiß, das ist ein sehr, sehr verbreitetes. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Ich habe auch einen Film gemacht über Überlebende und ich kenne diese Thematik. Nein, bei uns, das war das nicht zu. Mein Vater ist eigentlich 5 Jahre um sein Leben gerannt und hat wirklich ein Stück europäischer Geschichte des 20. Jahrhunderts, weil er hat zunächst schon versucht, in die Schweiz zu kommen, 38. Aber die Schweiz war ja auch oft sehr hartherzig und das hat ja auch manches Menschenleben gekostet. Und es war dann wirklich eine ziemlich wilde Fluchtgeschichte und das war ihm auch nicht möglich, meinem Vater zu kämpfen. Er hätte zu gerne gegen Hitler-Deutschland gekämpft. Das war einfach nicht möglich. Ja, aber wir haben uns
schon... Und das wurde immer ganz offen besprochen, all diese Facetten in der Familie.
Ja, also ich habe ihn auch ziemlich ausgefragt. Ja. Aber sein Grundtrauma war Wien 38, weil Sie müssen sich vorstellen, in diesem zweiten Bezirk in Wien lebten sehr viele Juden. Und die Klassen waren gemischt und es gab da keine großen Spannungen. Aber als dann Hitler kam und Heldenplatz und so, da haben sich plötzlich die nicht-jüdischen Mitschüler nicht so fürchterlich interessiert, was mit der anderen Hälfte passiert. Das hat meinen Vater sehr, sehr geprägt, eigentlich der Opportunismus, den er da erlebt hat. Und darüber haben wir schon sehr viel geredet. Ich bin auch sicher, dass das mein Berufsleben mitgeprägt hat.
War denn nach dem Krieg dann jemals eine Option für Ihren Vater, Leben in Israel?
Überhaupt nicht. Wissen Sie, es gibt ja auch diesen berühmten schrecklichen Satz, wer Jude ist, bestimme ich. Das ist ja auch ein Teil der jüdischen Identität und der komplizierten jüdischen Identität, dass es auch eine sehr starke Fremdbestimmung gibt. Und schon meine Großeltern in Wien, mein Großvater war Offizier K&K im Ersten Weltkrieg, fühlte sich vollkommen heimisch und die Idee sozusagen in einen jüdischen Staat zu leben. Israel wurde ja auch nur international gegründet nach der Shoah. Und es gibt sehr, sehr viele Juden, die diese jüdische Identität leben, verspüren, aber keineswegs das Bedürfnis haben, in einer Umgebung zu leben, in der nur andere Juden sind. Und mein Vater hat nicht mal bereist. Ich war öfter da. Ich war schon natürlich sehr neugierig.
Mit Ihrer Mutter und der Familie haben sich auch sehr auseinandergesetzt, beschreiben das auch im Paradies, möchte ich nicht, wie Sie sich immer mit ihr getroffen haben, als sie auch schon kurz vor ihrem Tod stand, ja, im Spital war. Da haben Sie immer Halma gespielt zusammen. Ja. Von der haben Sie kurz vor dem Tod noch einiges erfahren?
Ja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt auf einen bestimmten Punkt hinaus wollen. Ja, ich habe viel von ihr erfahren und das Eigenartige, sie weisen mich darauf hin, dass ich wirklich schon ziemlich viele Menschen begleitet habe auf dem letzten Abschnitt. Ich habe es eigentlich immer gerne getan. Meine Mutter wollte nicht sterben. Von daher kommt ja auch der Titel meines ersten Buches. Paradies möchte ich nicht. Das sagte sie mir einmal im Abgang aus diesem Zimmer. Sie rief mir das nach, als ich fast draußen war, auf Schweizerdeutsch, Paradies weg die Nöd. Und ich habe gestutzt, ich habe es erst nicht verstanden. Und ich glaube eigentlich, dass sie mehr sagen wollte. Ich will möglichst lange auf dieser Welt bleiben.
Mutter war eben Schweizerin, die dann dort eben den Vater kennengelernt hat, auch geheiratet hat. Sie haben das schon angedeutet, Sie haben 3 Söhne. Sie selber sind Jahrgang, hatte ich gesagt, 57. Ja. Interessieren jetzt Ihre Söhne, der jüngste ist 17, interessieren die sich auch so für ihre Familiengeschichte wie Sie? Oder ist das spezifisch die Geschichte Ihrer Generation, weil die einst davor halt so sehr schicksalsgebeutelt war?
Gute Frage. Es gibt ja auch, glaube ich, die psychologische These, dass manche Traumata eine Generation überspringen würden. Und ich persönlich, für mich selber nochmal geantwortet, ich finde es schon wichtig, sich mit seiner Herkunft intensiv zu beschäftigen, was immer sie nun ist. Und zwar durchaus ein Mindestmaß an Freiheit zu den Prägungen auch zu erlangen. Und meine Söhne sind schon auch sehr, sehr geschichtsinteressiert, aber sie haben schon, glaube ich, sehr viel mehr Freiheit zu diesen Dingen wie ich. Aber sie sind unbedingt geschichtsinteressiert. Doch, das schon, das schon.
Also haben Sie das im Zweifel auch für die dann aufgeschrieben, damit es nicht ganz in Verlorenheit gerät, was ja ganz leicht sein kann, ebenso über Generationen.
Richtig. Interessanterweise haben unsere Söhne, aber unsere Werke, Ruth Schweikerts Bücher, das war sehr interessant, als Ruth bei uns im Wohnzimmer eben lag, weil sie rausgeschmissen wurde aus dem Krankenhaus. Ganz einfach, ein Systemfehler, der sich für uns zum Glücksfall entwickelt hat. Da habe ich diskret oder nicht ganz diskret Bücher von Ruth Schweikert auch im Wohnzimmer ausgelegt und immer wieder sah ich dann auch Söhne das Buch aufschlagen und darin lesen. Wissen Sie, das ist vielleicht fast zu nah. Ich bin auch nicht sicher, ob meine Söhne, also jetzt für mein letztes Buch, weil sie da auch ein bisschen allgemein verallgemeinert vorkommen, habe ich natürlich die Passagen vorgelegt und abgesegnet. Aber es gibt und gab, glaube ich, schon auch eine Scheu, die Werke der Eltern so genau zu lesen. Das finde ich auch übrigens voll okay.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Erik Bergkraut. Dokumentarfilm bedeutet, einen Moment festzuhalten.
Aber vor dem Film waren Sie selbst Darsteller, 7 Jahre lang im Theater und im Film. Was hat Sie dazu gebracht, die Seiten zu wechseln zum Journalisten, Filmemacher, Produzenten?
Ach, ich war, glaube ich, kein miserabler Schauspieler, auch kein arbeitsloser Schauspieler, aber ich war doch zu selten der Schauspieler, der ich gerne gewesen wäre. Das ist die eine Antwort. Und die andere ist, dass ich auch einfach Lust hatte, die Themen zu wählen. Natürlich gibt es auch für einen Schauspieler in der Literatur gibt es Figuren von Shakespeare oder die sind so komplex. Das ist auch eine Forschungsarbeit, nur allein die Figur zu verstehen. Aber meistens ist es doch ein bisschen platter und es trieb mich dazu, einfach Autor zu sein, schlicht und einfach.
Wobei Sie sich ja dann als Autor auch von dem, was Sie sagen, die Stoffe wählen, sich vom Fiktionalen weitgehend abgewandt haben und eben dem Dokumentarischen zu.
Ja, also dieses, was Sie da eben zitiert haben, den Augenblick festzuhalten, das finde ich eigentlich immer noch fantastisch. Und dokumentarisches Filmen ist ja immer die Mischung. Es gibt den Zusammenhang, es gibt ein Flüchtlingslager in Ingushetien, es gibt Russland, es gibt Tschetschenien. Man liest sehr viel, man weiß hoffentlich allerhand, aber dann gibt es den Moment, dann gibt es die Begegnung und das ist für mich, da bin ich ganz zu Hause in dieser Mischung von Vorbereitung und Moment. Das ist auch nicht so weit vom Schauspielerberuf wiederum entfernt. Ja, genau.
Ich habe den Eindruck, dass im Augenblick gerade so dieses Genre der Dokumentation, der guten Dokumentation, auch durch die ganzen Streamingdienste, wirklich eine richtige Renaissance auch tatsächlich feiert. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich glaube, es ist eine große Kunst, eben das nicht manipulativ zu gestalten. Eigentlich habe ich auch mein aktuelles Buch, 100 Tage im Frühling, wenn ich mir das anschaue, habe ich gar nicht so anders gearbeitet als in einem dokumentarischen Film. Mhm. Denn ein dokumentarischer Film, der bevormundet ja nicht. Ich bemühe mich auch in meinem Buch nicht zu kommentieren und sozusagen den Leserinnen und Lesern zu ermöglichen, die Schlüsse selber zu ziehen. Und das ist auch beim dokumentarischen Filmen so, wo man vielleicht 40, 50 Stunden Material hat, das auswählt, anordnet und durch die Anordnung natürlich Schlüsse nahelegt. Aber vielleicht, was Sie sagen, wir leben ja im Zeitalter der Manipulation. Da werden Wahlen manipuliert, die Demokratie wird unterlaufen. Das Bedürfnis auf Seite der Rezipientinnen und Rezipienten, nicht bevormundet zu werden, eine Geschichte intelligent selber am Schluss zusammenzusetzen, das ist viel anspruchsvoller als Propaganda. Und wenn das wirklich so ist, wie Sie sagen, dass dieses Bedürfnis groß ist, dann ist es ja auch etwas sehr Schönes.
Eins der Themen, mit denen Sie sich vielfältig beschäftigen, haben Sie schon angesprochen, die Widerstandskämpfe gegen Putin in Tschetschenien und anderswo. 2005 haben Sie den ersten Film da gemacht. Wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema damals gekommen?
Ich habe junge Tschetscheninnen und Tschetschenen kennengelernt, die in der Schweiz, in Aarau, das Gymnasium besucht haben für ein Jahr und habe die kennengelernt, hatte erst so einen kleineren Fernsehfilm im Auge. Wie erleben diese Menschen die Schweiz? Weil die Schweiz ist ja manchmal schon auch ein sonderbares Land. Und auf diesem Weg begannen die zu erzählen, was der tschetschenische Alltag Anfang der 2000er Jahre war. Und das habe ich zunächst einfach nicht geglaubt, wie viele Menschen spurlos verschwinden, wie die Wahlen ablaufen, wie viel Lüge, wie viel Mord. In dieser damals gab es praktisch keine Medien. Putin war ja schon an der Macht, hat das praktisch hermetisch abgeschlossen. Und so hat eines das andere gegeben. Ich hatte keine Affinität spezielle zu Russland, sondern es lief wirklich über Menschen, über Personen. Und so habe ich dann lauter Frauen, lauter Protagonistinnen, die den Irrsinn in Tschetschenien, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich begegne einfach einem wichtigen Thema, einem Thema, das auch wichtiger ist als ich selber, sozusagen, das über mich selber hinausgeht. Das ist ein glücklicher Moment in einem Berufsleben,
und wenn Sie
trotzdem grauenvollen Thema.
Natürlich. Naja, und wenn Sie aus der Perspektive aber kommen und gekommen sind, dann gehören Sie vermutlich nicht zu den ganz, ganz vielen, die sagen, ja, ich war völlig überrascht, als Putin dann 2022 die Ukraine angegriffen hat.
Nein, natürlich nicht. Also da muss ich sagen, man muss ehrlicherweise sagen, es gab Bewegungen von Putin, er hat die Todesstrafe abgeschafft. Die Präsidenten durften nur 2 Amtszeiten bleiben, Europarat, aber gleichzeitig die Methoden, die Menschenverachtung, die Geringschätzung eines Menschenlebens, die Tatsache, Menschen wegzutöten, die nicht ins Konzept passen, das ist eine Konstante. Und da bin ich jetzt nicht ein fürchterlicher Pionier, der visionär das gesehen hat. In meinen Augen hat man das Anfang der 2000er Jahre schon sehr deutlich gesehen und wurde es auch sehr oft manifestiert. Nur die große Politik, das war die Zeit von Jacques Chirac und Gerhard Schröder, die Zeit, da war wirklich eine andere Epoche und das hat bestimmt sehr viel mit Ölpreisen zu tun. Und in dem Sinne ist es vielleicht ein bisschen, wahrscheinlich denkt sich Putin, was führen die hier auf plötzlich, als wären sie an humanitären Dingen interessiert. Ja. Früher hat es sich auch nicht gekümmert, da könnte man ihn ein ganz kleines Stück weit sogar verstehen.
Weil Sie Öl gerade ansprechen, den früheren Erdölmagnaten Michail Khodorkovsky haben Sie auch getroffen, der heute eigentlich, denkt man, in der Exilopposition eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich habe so den Eindruck, zuletzt hat man immer weniger von ihm gehört. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum?
Also jetzt haben wir vielleicht Anna Politkovskaja übersprungen, weil das war vielleicht auch ein wichtiges, über die ich einen Film gemacht habe. Die habe ich im Zusammenhang mit dem ersten Film Kuka, die Taube aus Tschetschenien, kennengelernt. Und dann wurde sie 2 Jahre später ermordet. Und sie war nun wirklich eine visionäre Person, die das alles sehr genau analysiert hat. Ja, Khodorkovsky, vielleicht will er auch einfach überleben. Vielleicht hat schon noch gewisse Aktivitäten, glaube ich, in Russland, soweit es möglich ist, und lebt natürlich auch gefährlich, aber wahrscheinlich navigiert er ziemlich geschickt auf diesem Grat, der ihm erlaubt, in London ist er ja nicht mehr in der Schweiz, der ihm erlaubt, nicht angegriffen zu werden und trotzdem sich bereit zu halten für den Tag X. Aber ob dieser Tag X, ob er den erleben wird, halte ich doch für zweifelhaft, weil im Moment sieht es ja doch so aus, als wären wir in diesen furchtbar verhärteten Fronten und der Welt, die auseinanderfällt wieder. Deswegen wird Agota Christoph, die große Autorin, mit der ich auch Filme gemacht habe, immer wieder so viel gespielt, weil die Welt zerfällt wieder schrecklicherweise in Blöcke. Menschen schießen aufeinander, Ukrainer und Russen. Ich habe da keine Hierarchie zwischen Russen und Ukrainern. Zehntausende, Hunderttausende Tote, einfach entsetzlich. Und ich kann hier kein... Es ist schwer, da eine Botschaft der Hoffnung zu verbreiten.
Haben Sie
sind eingegraben im Moment in diese, genau.
Und es hat, und es ist kein Ende einfach absehbar im Augenblick. Haben Sie je auch bei all der Arbeit mit den Widerstandskämpfern und auch Künstlern in dem Umfeld, haben Sie je auch mit Pussy Riot zu tun gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Aber was vielleicht interessant ist, dass ich auch den größten Wahn hatte, einen Putin-Film machen zu wollen. Und kam natürlich nicht zustande. Aber ich war dann auch auf der Botschaft. Ich habe mit denen verhandelt, weil Putin hat einen sehr guten Freund, der mein Nachbar in der Schweiz ist. War Präsident des Internationalen Eishockey-Verbandes. Und ich habe es immerhin, glaube ich, geschafft, persönlich einen Brief da zu ventilieren. Aber die hatten interessantere Menschen als mich für einen Putin-Film.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Erik Bergkraut schreibt die Geschichte seiner Frau fort.
Das war die Schriftstellerin Ruth Schweikert und 100 Tage im Frühling heißt sein Buch. ist natürlich, nehme ich jedenfalls an, in Absprache mit ihr entstanden.
Ja, ich kann das bejahen. Nicht in dem Sinne, dass ausgemacht war, du schreibst ein Buch. Aber sie hat natürlich mitbekommen, dass ich Notizen genommen habe. Und es gab auch durchaus Momente, in denen sie mir sagte, ja, schreib du das dann auf. Aber ich habe nicht den Auftrag in dem Sinne gefasst.
Aber sie hatte ja
das war selbst, auch nicht die Situation.
Entschuldige. Ja, aber sie hatte ja selbst auch schon über ihre Krebserkrankung geschrieben 2019.
Ja, es gibt dieses Buch Tage wie Hunde, dieses Protokoll der ersten Welle der Erkrankung, die auch schon sehr persönlich, das war ihre Art zu schreiben, die sehr weit ging, die Menschen in der Umgebung beschreibt, auch mich. Und in dem Sinne ist es schon, ich habe nicht die schriftstellerischen Mittel, die Ruth Schweikert hatte, aber es ist schon eine Art von Fortschreibung, ganz gewiss.
Ja. Was ich interessant fand, dass immer so durchklingt, so sehr sie sich mit der Erkrankung auseinandergesetzt hat und darüber auch bewusst war, dass sie so wenig sich aber mit dem Sterben organisatorisch beschäftigt hat, im Sinne von die Beerdigung organisiert etc.
Ja, ich nannte auch meine Aufzeichnungen lange Zeit Notate vom Leben. Die Katastrophenmeldungen haben sich gehäuft an einem gewissen Punkt und Ruth Schweikert hat sich auf das verbleibende Leben fokussiert. Es gibt auch eine Stelle, an der ich erzähle, dass ich sie befrage, was mit dem Körper passieren soll, ich einen konkreten Vorschlag mache und sie sagt, ja, ja, das finde ich okay, mach das so, aber mehr interessiert mich mein Leben bis dahin. Vielleicht deswegen bin ich jetzt so, vertrete ich diesen Begriff des End of Life. Ja. Aber wissen Sie, das war so ein bisschen dialektisch. Natürlich wusste sie, sie wollte auch nie wissen, wie lange sie voraussichtlich noch leben würde. Das war wie eine Arbeitsbehauptung sozusagen, keineswegs naiv. Eine Art Haltung einfach gegenüber der Sterblichkeit, zu sagen, nein, jetzt will ich meine Leute um mich haben, ich will, dass meine Studentinnen und Studenten hier am Tisch arbeiten, zum Teil noch gemeinsam, ich will, dass gekocht wird. Natürlich hatten wir ganz, ganz viele, ganz stille Stunden und Nächte dann schlussendlich zu Hause. Und es gab natürlich auch den Kippmoment, den beschreibe ich ja auch. Ich fand das sehr beeindruckend. Und ja, natürlich gibt es Momente, wo ich dachte, sie hat doch nichts bestimmt, was mit ihrem literarischen Nachlass zu geschehen hat. Und ja, ich nehme das so. Es war ein Bekenntnis zum Leben, solange es ging. Und die Pflege war auch, muss ich sagen, diese Palliativmenschen, das ist bestimmt in Deutschland auch so und wird ja immer wichtiger, weil wir immer älter werden. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Feld. Und ich habe da einfach ganz fantastische Menschen kennengelernt in dieser Palliativpflege, wo es darum geht, dass man eben noch lebt. Ja, genau.
Ich will ein bisschen Ihren Zugang dazu auch noch spüren und bitte deswegen, ganz viel von dem Buch ist in einer dialogischen Form geschrieben, wo Sie eben Ihre Frau ansprechen. Würde Sie bitten, da eine kurze Stelle, die zeigt so den Zugang und wie Sie überlegt haben, dass Sie damit umgehen können, kurz vorzulesen. Aus 100 Tage im Frühling.
Seite 68. 10. April. Was darf ich festhalten? Wo beginnt Privates? Was geht nur Beteiligte etwas an? Oder wo erfahren Leserinnen und Leser etwas, was sie womöglich nicht wissen möchten? Der Weg ist derselbe, nur steht jede und jeder an einem anderen Punkt. Dieser Satz war ein Zitat von Ruth Schweikert, Texte, die sie für eine Ausstellung generiert hat, für andere Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Ich lese dieses Zitat nochmal und gehe dann weiter. Der Weg ist derselbe, nur steht jede und jeder an einem anderen Punkt. Im Angesicht der Endlichkeit verschieben sich Wertigkeiten, auch in mir. Wenige Personen nenne ich beim Namen, außer uns beiden, außer jenen Menschen, die als angestellt Helfende zu uns stießen und hineingewachsen sind. Sie tragen ihre Namen, ich habe sie um Erlaubnis gefragt. Mein unterschwelliger Plan ist wohl, dass du stärker in meinem Leben bleibst und länger, wenn ich erzähle, wie du dich dem Tod entgegenstellst, ohne noch in seine Grube zu tappen, wenn ich erzähle, wie du kämpfst. Das wäre dann eine Strategie des Unbewussten, die an deiner Sterblichkeit nichts ändern wird. Vielleicht aber an meiner Erinnerung und jener anderer Menschen. Und, ja, ich bewundere dich dafür, wie du dich deiner Situation stellst. Du verdienst eine Hommage dafür, wie Leben und Tod in deinem Garten nebeneinander stehen.
Klingt so, als hätte es da überhaupt kein Hadern gegeben. Wo man sich fragt, gehört das nicht auch dazu?
Das habe ich mich auch gefragt. Es gab Trauer und ich möchte nicht über dieses Buch und weil ich jetzt so oft sage, wie gut das war, dass das Bett da stand und dass niemand daran Anstoß nimmt, heute in diesem Raum zu leben, in dem die Mutter, Ehefrau, Freundin gestorben ist. Das stört wirklich niemanden. Nein, es gab die Trauer, selbstverständlich. Es gab die Trauer, die sich vielleicht ein Stück weit teilen ließ, ein Stück weit. Aber Ruth Schweigert hat nie vor mir Hader gezeigt. Sie hat das angenommen, wie es war. Sie hätte wahrscheinlich geantwortet, ja, wie viele Menschen sterben jetzt in der Ukraine? Wie viele Menschen sterben mit 20? Es ist, wie es ist und ich mache das Beste daraus. Insofern ist es wirklich eine Hommage an meine, wir waren 29 Jahre ein Paar, da war nicht immer alles nur harmonisch. Es gab auch vehemente Abschnitte, aber ich bin sehr froh, dass wir zusammengeblieben sind und uns auch so wieder gefunden haben. Und ich kann nur sagen, nein, es gab kein Hadern. Es ist, wie es ist.
Im Sommer 23 ist sie gestorben. Nochmal kurz zur Trauer, also vor anderthalb Jahren. Dann musste das alles geschrieben werden, bearbeitet werden. Jetzt, gut ein Jahr später, kommt es raus, veröffentlicht, begleitet sie als Thema damit jetzt immer weiter. Ist es eigentlich gut, wenn die Trauer damit so sehr verlängert wird?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch sehr viele Lesungen abgelehnt. Ich bin auch froh, dass wir jetzt so auch ein ziemlich lockeres Gespräch führen, wenn ich das sagen darf. Es heißt für mich auch tatsächlich immer wieder in den Keller runtersteigen. Nun bekomme ich doch mit, dass es für manche Menschen wertvoll ist, dass ich das aufgeschrieben habe. Aber wissen Sie, also die Trauer, es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen über die Wellen und die Phasen. Ich ging auch durch die Phase der Versteinerung. Und ich weine auch heute manchmal noch aus dem Stand. Am besten, wenn ich alleine bin. Ja, es gibt eine Passage, in der ich das doch auch sage. Ich fürchte den Moment, in dem ich mich nur noch an die Erinnerung erinnern werde. Weil wir doch kamen vom Dokumentarfilm und Festhalten des Augenblicks. Ich glaube, ich muss akzeptieren, dass die Erinnerung eine Erinnerung wird. Sonst kann man nicht weiterleben. Aber es gibt natürlich auch angenehme und charmante Arten, mit der Erinnerung zu leben. Und ganz sicher ist es im Sinne von Ruth Schweigert, wenn das nicht heißt, sich einzutrauern. Das gibt es ja auch Menschen, die leider Gottes über viele Jahre nicht daraus finden. Das ist nicht mein Fall. Nein, das ist nicht mein Fall. Aber ich glaube, auch die Trauer lässt sich nicht umgehen. Sie lässt sich auch nicht abkürzen. Sie lässt sich vielleicht manchmal teilen mit anderen Menschen oder mit einer Gemeinschaft. Aber ich glaube, dass man da durch muss.
Ein bisschen gesungene Trauer hören wir jetzt, die auch in Ihrem Buch eine Rolle spielt und auch in dem Sterben Ihrer Frau eine Rolle gespielt hat. Erklären wir gleich, vielleicht lassen wir uns erst darauf ein. Das ist ein ganz altes Chanson, ich glaube aus den späten 60er Jahren, von einer Künstlerin namens Barbara und heißt Nantes.
Il a plu sur Nantes, donne-moi. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance,
silence, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu. 27 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre. Je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous les roses. Mon père, je me souviens le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Barbara und Nantes in 1:1 der Talk auf Bayern 2 heute mit Erik Berkraut. Aus gutem Grund, für alle, die nicht Französisch können oder nicht so gut, dass sie das verstanden hätten, Herr Berkraut, was war das für ein Lied?
Ja, also Barbara ist une très grande dame de la chanson française, européenne und europäisch auch, weil sie einer anderen Stadt hat sie einen Song gemacht, und das ist Göttingen. Und das ist zur deutsch-französischen Versöhnung, die ja doch eine ganz große Leistung in meinen Augen ist, wenn ich das als Schweizer sagen darf, mit auch französischem Pass, hat sie ein wunderbares Lied dazu gesungen, Göttingen, dass sie nämlich die Stadt Göttingen besucht hat. Aber Nantes, was Sie hier eingespielt haben, beschreibt den Versuch der Sängerin, als autobiografisch der Text, den Versuch der Sängerin, ihren Vater, der in Nantes eben stirbt, zu besuchen und sich mit ihm zu versöhnen, weil dieser Vater hat seiner Tochter ganz Schweres angetan in sehr jungen Alter, das hat Barbara dann in ihrer Autobiografie beschrieben. Trotz alledem ist auch das ein Lied, man hört es ja auch der Musikalität an, auch das ist ein Lied der gesuchten Versöhnung. Mhm. Also sie verpasst den Vater, weil sie kommt in Nantes an und der Sarg wird durch den Gang. Als eine französisch-jüdische Sängerin, vielleicht ist das auch noch wichtig für diesen Aspekt der Versöhnung.
Und Sie haben das auch immer wieder gespielt, wenn ich das richtig weiß, als Sie Ihre Frau begleitet haben, als es ihr nicht gut ging.
Ja, also ich höre dieses Lied auch. Übrigens gibt es eine junge französische Sängerin, die heißt Pomme, wie der Apfel, P-O-M-M-E. Mhm. Und die singt das jetzt auch, Göttingen, und die singt das auch ganz fantastisch.
Ich habe irgendwo sogar gefunden, dass es das, aber ich wollte es jetzt nicht auf Deutsch spielen. Es gibt wohl sogar eine deutsche Einspielung von dem Nantes aus irgendwie frühen 70er Jahren oder so. Aber im Original, glaube ich, spürt man es doch ein bisschen mehr. Ja, wie ist das mit der Versöhnung? In Ihrer eigenen Familie ist ja auch nicht alles leicht. Sie schreiben das auch in dem Buch, dass einer Ihrer Söhne während des Sterbens der Mutter im Gefängnis war. Hat der Tod Sie näher zusammengebracht oder am Ende die Familie weiter auseinanderfallen lassen?
Nein, wenn ein so wichtiger Teil der Familie wie die Mutter ausfällt, um es ein bisschen zu salopp auszudrücken, rückt man zusammen und besinnt sich auf die gemeinsamen Kräfte. Und wir sind auch eine starke Familie. Und was ich vielleicht hier erwähnen muss, wenn man sich nackt, nämlich angesichts der Endlichkeit, gegenüber sitzt, auch als Ehepartner, als Angehörige zweier Herkunftsfamilien, dann werden plötzlich bestimmte Dinge unwichtig, die man für sehr wichtig genommen hat. Das sagt ja auch die Sterbeforschung ganz allgemein, dass das Teilen wichtiger wird, das Prestigedenken, was habe ich nun geleistet, was habe ich für Diplome, was besitze ich, das wird unwichtig. Und sagen wir, dieser Groove aus diesem Geist, glaube ich, habe ich auch geschrieben, dass mir einfach auch die Wichtigkeiten, die Wertigkeiten sich verschieben. Und auch, ich meine, Herr Parisius, kennen Sie denn eine Familie, die keinerlei Abgründe hat oder keinerlei Geheimnisse kennt? Fast würde ich sagen, ich hoffe, dass es bei Ihnen nicht so ist.
Ich wollte gerade sagen, vermutlich nicht. Wobei das bei Ihnen und, glaube ich, in Ihrer Familie, gerade mit der nach oben gehenden Vorgeschichte der Herkunftsfamilien, schon nochmal vollkommen andere und ganz besondere Dimensionen hat. Aber sicher auch eine Generation später noch.
Da bin ich gar nicht so sicher. Ja. Also für so außerordentlich halte ich uns nicht. Und es stimmt, dass ein Sohn da im Gefängnis war. Aber ich glaube sehr stark an diesen Menschen. Und die Justizsysteme sind Justizsysteme. Ich will mich da nicht weiter drauf ausführen. Aber ich glaube eigentlich, dass alle Familien, also zumindest schauen Sie, ich habe auch ein paar Freunde, ich hatte auch Partnerinnen. Und ich kenne eigentlich keine Familie, wo nicht irgendwelche. Und ich glaube auch, das richtige Maß an Offenlegung, das versuche ich auch in meinem Buch. Diesen Grad, ob ich den gefunden habe, weiß ich nicht. Aber zwischen Offenlegen und Verbergen und nicht was Falsches vorgeben, das sind auch die Wege zur Heilung, glaube ich. Nicht übertünchen, und insofern halte ich eigentlich diese Familien nicht für derart außergewöhnlich.
So wie Sie ja auch eben diese Geschichte mit dem Sohn nur andeuten und die Umstände andeuten und wir jetzt da auch gar nicht inhaltlich groß weitergehen und bohren wollen. Aber ich meine, die Umstände sind ja tatsächlich auch eben so da. Sie schreiben am Schluss Ihres Buchs: Ich suche den Weg, wie du mich weiter begleiten kannst. Ihn zu finden, muss eine Erlösung sein. Haben Sie diese Erlösung inzwischen gefunden?
Ich würde sagen, ich bin unterwegs und würde vielleicht auch nicht mehr sagen, dass es eine Erlösung zu sein braucht, aber mit einer Art von Schmerz und sogar einer Art von Wunde brauchbar weiterzuleben, da bin ich eigentlich schon nicht so weit davon entfernt. Und da hat auch Ruth Schweigert durch ihre Wesen und durch die Art und Weise, wie sie diese Welt verlassen hat, nicht nur mir, sondern uns allen auch sehr große Dienste erwiesen.
Das heißt, das nächste Buch, der nächste Film wird ein völlig anderes Thema haben, vielleicht sogar ganz absichtlich, um das mal zu verlassen und abzustreifen.
Das wäre sehr schön, aber ich zweifle ein wenig.
Wir warten es ab und lesen es oder sehen es dann. Ganz herzlichen Dank für diese Stunde und für die Offenheit und uns damit reinschauen zu lassen. Vielen Dank, Erik Berghaut.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite, Herr Parisius.
100 Tage im Frühling, Geschichte eines Abschieds, heißt dieses Buch. Ich hätte noch einen Podcast-Tipp parallel für ja auch tiefere, längere Geschichten, wenn Sie sich dafür interessieren. Da gibt es das Bayern 2 Radio Feature im Podcast in der ARD Audiothek. Ausführliche Recherchen, bei denen immer ganz spannende Geschichten auch von Menschen eben im Mittelpunkt stehen, ähnlich wie in unseren Sendungen.